Es ist erst wenige Tage nach dem Einzug in Jerusalem. Die Jünger sind von der Stadt und auch von der Tempelanlage sehr fasziniert und überwältigt von dem Anblick dieses so prachtvollen Baus. Da verschlägt es ihnen die Sprache, das bricht aus ihnen heraus: Meister, sieh nur, was für Steine und was für Bauten. Doch Jesus stimmt in das faszinierte Staunen der Jünger nicht ein. Ganz nüchtern sagt er zu einem: Siehst du diese großen Bauten? Nicht ein Stein wird hier auf dem anderen bleiben, der nicht zerbrochen wird. Wenn wir nicht wüssten, dass das eine prophetische Rede ist, die sich im Jahre 70 bereits erfüllt hat, dann könnten wir meinen, diese Worte seien auch für unsere Zeit gesprochen. Wem stehen da nicht die Bilder vor Augen von dem einstürzenden, den beiden Bauten des World Trade Centers? Da hat man auch gesagt, was für Bauten, und dann dagegen die Antwort Jesu: Hier bleibt nicht ein Stein auf dem anderen, der nicht zerbrochen wird. Und das hat sich in den letzten Jahren so oft wiederholt, in den Jahren, Monaten und auch Wochen. Vergänglich aber sind nicht nur die mächtigen Bauten, vergänglich sind auch diese Welt und unser Leben. Das merken wir, wenn jemand gehen muss. Er hinterlässt eine schmerzliche Lücke, sein oder ihr Platz bleibt leer. Und was bleibt? Es bleibt der Schmerz des Abschieds. Die Erinnerung an vergangene gemeinsame Zeit, das Bewusstsein, dass auch unser Leben endlich ist. Was bleibt? Was hat wirklich Bestand? Wenn selbst die Prachtbauten, die aus solchen Quadern gebaut worden sind, vergehen werden, was hat dann Bestand? Das kriegt mal einer in den Kopf, wenn uns gesagt wird, hier bleibt nicht ein Stein auf dem anderen. Inzwischen sind Jesus und seine Jünger durch das Kidron-Tal hinübergezogen zum Ölberg, und dort setzen sie sich und sehen hinüber zum Tempel. Und dann kommt dieser Gedanke nochmal hoch: Was? Das alles soll vergehen? Petrus, Jakobus, Johannes und Andreas nehmen Jesus zur Seite und fragen ihn: Sage uns, wann wird das geschehen? Und was wird das Zeichen sein, wenn das alles vollendet werden soll? Darauf antwortet Jesus mit einer langen Rede über die Zeichen, die darauf hinweisen. Doch er redet nicht nur vom Ende des Tempels, sondern er redet vom Ende der Welt. Der letzte Abschnitt seiner Rede ist der Predigttext von heute, Markus 13. Ich lese mal die Verse 31 bis 37. Jesus Christus sagt: Der Himmel und die Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Aber um jenen Tag oder die Stunde weiß niemand, weder die Engel im Himmel noch der Sohn, außer dem Vater. Seht euch vor, seid wachsam, ihr wisst nämlich nicht, wann der Zeitpunkt da ist. Es ist so, wie ein Mensch außer Landes, der sein Hauswesen verließ und gab seinen Knechten die Vollmacht, jedem seine Arbeit, und dem Türhüter befahl er, dass er wache. Wachet also. Ihr wisst nämlich nicht, wann der Herr des Hauses kommt, ob abends oder um Mitternacht oder beim Hahnschrei oder frühmorgens, damit er nicht plötzlich kommend euch schlafen findet. Was ich euch sage, sage ich allen: Wachet. Himmel und Erde werden vergehen. Jesus weiß um die Vergänglichkeit unseres Lebens. Und er spricht ganz offen darüber. Kein Stein wird auf dem anderen bleiben, der nicht zerbrochen wird. Das Gebäude dieser Welt wird vergehen. Die Bauwerke der Menschen werden vergehen. Und das sollten wir auch wissen, wenn wir planen, ein Haus zu bauen. Haben wir ja meistens schon getan. Manche tun es gerade. Ein Gemeindehaus haben wir auch gebaut. Gebäude, die vielleicht Macht demonstrieren oder präsentieren, werden vergehen. Auch die Gedankengebäude der großen Denker werden vergehen. Und auch ein schöner Körperbau wird vergehen, ist vergänglich. Das sagt sich so mancher, das sage ich mir, wenn ich vor dem Spiegel stehe und das sage ich mir auch nicht aus Neid gegenüber anderen. Unser Lebensgebäude und die Wichtigkeit unseres Lebens werden vergehen. Vielleicht werden sie zerbrechen, verrosten, verfaulen, veralten, entwertet, gefressen, verschüttet, verbrennen, zerschmelzen, gestohlen oder einfach nur sterben. Himmel und Erde werden vergehen. Jesus weiß darum. Und er weiß auch, wie es uns dabei ergeht, wenn wir der Vergänglichkeit des Lebens ins Gesicht sehen. Er kennt unsere Schmerzen, unsere Trauer, unsere Gedanken, unsere Fragen. Und er lässt uns damit nicht allein, sondern er sagt, wie es weitergehen kann. Er sagt, was wirklich Halt und Trost gibt. Er sagt uns, woran wir uns festhalten können. Er sagt uns, was Bestand hat und wirklich bleibt. Es sind drei Dinge in diesem Text. Die Worte Jesu, die Hoffnung auf sein Kommen und der Auftrag. Das Erste, was bleibt, sind die Worte Jesu. Alles Geschaffene ist vergänglich, dem stellt Jesus das Unvergängliche gegenüber und das Unvergängliche ist sein Wort. Seine Worte werden die Erde überdauern. Und nicht nur sie, den Himmel und die Erde. Diese Worte sind durch nichts zu erschüttern, es sind Worte mit Garantie. Wer glaubt, der hat das ewige Leben. Das hat schon provoziert, als Jesus sagte, ich bin das Brot des Lebens. Da zeigten die Menschen den Rücken. Aber auf die Frage Jesu an die Jünger, wollt ihr auch weggehen, antworteten sie, ja, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und es sind Worte des Trostes und Worte der Hoffnung. Immer wenn wir auf dem Friedhof waren, dann haben uns seine Worte, Jesu Worte begleitet. Und Jesus kennt unsere Trauer, wo immer wir einen Menschen zurücklassen mussten. Jesus kennt unsere Frage, woran kann ich mich denn jetzt noch festhalten? Und seine Antwort ist an mir. An mir und meinem Wort kannst du dich festhalten. Ich, Jesus, stehe zu meinem Wort. Zum Beispiel, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Oder ich lebe und ihr sollt auch leben. Oder ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Darauf könnt ihr euch verlassen. Krankheit und Tod können tatsächlich das Haus unseres Lebens zerbrechen. Aber nicht das Haus des Lebens, in das wir in der Ewigkeit einziehen werden. Denn Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Darauf können wir uns verlassen. Die Worte Jesu bleiben. Das Zweite, was bleibt, ist die Hoffnung auf Jesu Kommen. Mancher musste das im letzten Jahr erleben. Ein ihm lieber und wichtiger Mensch hat das Haus verlassen. Sein Platz ist leer. Er hinterlässt eine Lücke. Und das ist für diejenigen nicht leicht, die jetzt ohne ihn allein im Haus sind. Auf diese Situation bereitet Jesus seine Jünger hier vor seiner Kreuzigung vor. Nur wenige Tage nach seiner Auferstehung wird Jesus nicht mehr unter den Jüngern sein. Von Himmelfahrt an bis zu seiner sichtbaren Wiederkehr wird er seine Jünger zurücklassen. So vergleicht sich Jesus mit einem Menschen, der sein Haus verlässt und verreist, während die Knechte seines Hauses zurückbleiben. Doch er hat ihnen sein Kommen verheißen. Zu jener Zeit wird sich die Sonne verfinstern und der Mond seinen Schein verlieren und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. Und dann werden sie sehen, den Menschensohn kommen in den Wolken mit großer Kraft und Herrlichkeit. Jesus gibt seinen Jüngern diese Hoffnung, dass er wiederkommt. Und er wird wiederkommen und euch, die Jünger damals, und uns, die Jünger heute, zu sich nehmen, damit sie da sind, wo er ist. Und dann wird er abwischen alle Tränen von unseren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Himmel und Erde werden vergehen, aber die Hoffnung auf das Kommen Jesu bleibt. Und das ist auch unsere Hoffnung. Darauf können wir uns verlassen. Diese Hoffnung bleibt. Und das Dritte, was bleibt, ist der Auftrag Jesu. Wie bei einem Menschen, der über Land zog und verließ sein Haus und gab seinen Knechten Vollmacht, einem jeden seine Arbeit und gebot dem Türsteher, er solle wachen. So wacht nun. Denn ihr wisst nicht, wann der Herr des Hauses kommt, ob am Abend oder zur Mitternacht oder um den Hahnschrei oder am Morgen, damit er nicht euch schlafend finde, wenn er kommt. Was ich aber euch sage, das sage ich allen, wachet. Wir sollen wachen und nicht berechnen. Das ist ja die große Unbekannte, der Termin. Der Termin seiner Wiederkunft, der Tag des Herrn, der Tag der Ernte, der Tag der Vergeltung, der Tag der Erlösung. Er wird verschieden genannt, aber ist unbekannt. Die Herrschaft Gottes kommt so, dass man sie nicht berechnen kann. Und gerade hierin muss sich Gott nach nichts richten. Also keiner macht ihm eine Vorschrift. Gott muss nicht. Und Jesus, der Sohn, der respektiert das. Der respektiert das Alleinwissen Gottes. Und weil niemand darum weiß, kann sich auch keiner einen Wecker stellen, um erst dann aufzustehen, wenn er denkt, dass es soweit ist. Unsere Erwartung soll weder eine Naherwartung und auch keine Fernerwartung sein, sondern eine Stetserwartung. Wachet heißt, stets damit zu rechnen. Wer stets mit Gott rechnet, kann auch eine Entscheidung, die Gott betrifft, nicht auf die lange Bank schieben. Vielleicht weiß ich eigentlich, müsste ich, was Gott betrifft, eine Entscheidung treffen, aber ja, hat ja Zeit. Aber wenn ich stets mit Gott rechne, dann verfüge ich nicht über die Zeit. Derjenige oder diejenige kann nicht fortwährend tun, was Gott nicht gefällt. Wir haben einen großen Freiraum, in dem wir tun können, so fühlen wir, in dem wir tun können, was wir wollen. Wir sind ja manchmal ohne Anleitung oder ohne Aufsicht, was Gott betrifft. So ist unser Eindruck. Aber es kann nicht sein, dass wir versuchen, die Zeit nur irgendwie herumzukriegen. Gott kann vor der Tür stehen. Ich erinnere mich mal, als der Präsident unseres Bundes an unsere Tür klopfte. Und ich hatte Glück. Ich arbeitete gerade auf dem Dach der Gemeinde. Und er sagte, es ist schön, wenn man Brüder bei der Arbeit antrifft. Hätte auch anders sein können. Aber ja, was ist ein Präsident unseres Bundes? Ich habe ihm ja leider nicht mal einen Kaffee gemacht. Ich musste arbeiten. Ja, aber auf einmal steht Gott da. Vor unserer Tür. In unserem Leben. Ein Türhüter musste bei der Rückkehr seines Herrn seine Kleidung raffen können, das Licht hochhalten, die Tür öffnen, damit der rückkehrende Herr im Schein des hochgehaltenen Lichtes die Tür passieren und sich ohne zu stürzen in den Innenbereich bewegen konnte. Also ein Wachen ist auch Ausdruck des Dienens. Des Dienens gegenüber dem Herrn. Und es geht darum, ein Leben zu führen, das den Herrn erwartet. Ein Leben, in dem wir frei sind für sein Kommen, ein Leben, in dem wir die Lampe am Brennen halten, in dem wir das eigene Leben, das Licht des Lebens, unsere Ausstrahlung und Vollmacht nicht vernachlässigen und nicht ausbrennen. Es geht darum, dass wir dem Herrn einen würdigen Empfang bereiten. Ein Bruder, der Schwerin verlassen hat, schrieb mal: Wir haben einen wunderbaren Vater im Himmel. der uns eine herrliche Einmütigkeit geschenkt hat. Und ihr seid eine tolle Mannschaft. Hier spürt man etwas vom Leib Christi. Und ich glaube, dass dies nicht ohne Bedeutung für Schwerin und seine Umgebung bleiben wird. Und das schrieb ja nicht an uns als einzelne Gemeinde, sondern an uns als Christen in den verschiedenen Gemeinden, aber als Leute, die doch alle in einem Boot sind. Es geht um einen Lebensstil, der den Herrn bei seiner Rückkehr würdig empfängt. Und es geht darum, dass sich jeder mit den ihm vertrauten Gaben von dem Herrn zum Bau seines Reiches gebrauchen lässt. Wir wollen auf sein Kommen vorbereitet sein. Sein Auftrag bleibt. Himmel und Erde werden vergehen. Anlässlich dieser Tatsache bleibt die Frage, was hat Bestand, was bleibt? Und es sind nach Jesu Aussage seine Worte, die Hoffnung auf sein Kommen und der Auftrag. Diese drei Dinge bleiben. Seine Worte, sein Kommen und sein Auftrag. Amen.